Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ach nee. Drama auf der Costa Concordia. Suche nach Vermissten. Augenzeugen berichten. Das sind Schlagzeilen, die man seit dem Unglück vom Kreuzfahrtschiff Costa Concordia jeden Tag oder fast jede Stunde im Internet lesen können. Was da passiert ist, vom Freitag auf den Samstag letzte Woche, das ist für die Betroffenen fast nicht zu fassen. Und für Schifffahrtsexperten unverständlich. Die traurige Bilanz, 11 Menschen haben ihr Leben verloren, 21 sind noch vermisst. Im Treffpunkt da auf dieser Seite reden wir mit Leuten, die auf der Welt mehr daheim sind und die Schifffahrt bestens kennen. Und wir haben ein Ehepaar zu Gast, wo sie die dramatischen Momente auf dem Schiff und er daheim in der Schweiz erlebt hat. Wie es ihnen geht, das fragen wir in ein paar Minuten im Treffpunkt mit Ladina Spiess. Willkommen. Silence of the silent street, in the whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, from the hustle down on Main Street with all its lights so bright, to the trucker on a highway pressing through. Chris Reed auf der Saison, 11 Minuten ab 9. Haben Sie auch schon Ferien gemacht, ohne Ihre Partnerin oder ohne Ihren Partner? Der nicht mitgeht, der ist meistens daheim am Arbeiten, kommt ab und zu vielleicht einmal ein Telefon oder in der heutigen Zeit ein MMS über und kann sich dann anschauen und anhören, wie schön dass es in den Ferien ist. Das Ehepaar Wertmüller, die vergisst ihre getrennten Ferien nie mehr. Er hat auch Telefon bekommen von ihr. Die sind aber voller Verzweiflung und Angst um ihr Leben. Natascha Wertmüller war eine der vielen Passagiere, die das Unglück auf der Costa Concordia miterlebt hat. Sie und ein Haufen Betroffene haben in den Medien schon erzählt, was sie erlebt, gefühlt und durchgemacht haben. Es sind 5 Tage vorbei. Natascha Wertmüller und ihr Mann Heinrich sind bei uns zu Gast im Treffpunkt. Frau Wertmüller, wie geht es Ihnen heute, Donnerstagvormittag?
Ja, es ist schwer zu sagen, wie es mir geht. Das wechselt vom Moment bis zum Moment. Mal geht es gut, aber plötzlich habe ich ein großes Trauergefühl und fange an zu weinen, obwohl eigentlich ohne genauen Grund zu wissen, warum weine ich jetzt gerade und so. Und man ist nicht über der ganzen Sache gewinkt, das ist klar. Ja.
Also Sie haben noch nicht begriffen, was eigentlich passiert ist?
Nein, eigentlich nicht. Das einfachste Art des Denkens, aha, jetzt bin ich zu Hause und wohlauf und ich lebe, das ist nur die Oberfläche. Und das ist so, sagen wir mal, der tröstende Satz, der man sich da immer sagt, ja, was soll das, du bist da. Ja.
Hauptsache, sie leben.
Genau. Mhm. Aber dann immer wieder, mehrmals während des Tages, kommen diese Downs, Ups und Downs, wo man plötzlich da eigentlich große Trauergefühl da hat und dann plötzlich für Kleinigkeiten so vermisst man eigene Sachen, die gerade die schönsten dort gewesen sind und dann denkt man, ja, das ist aber doch nicht wichtig, du lebst und so, eben, aber man hat noch nicht realisiert, was genau passiert, passiert auf diesem Schiff. Was noch jetzt wichtig ist, bei der ganzen Berichterstattung kommt noch das Gefühl des Wutes eigentlich, der Wut, weil man sieht, wie die Mannschaft, wie die Offiziermannschaft versagt hat. Ja. Und da macht einen auch wütend. Weil, ja,
Herr Wertmüller, Sie haben das Ganze daheim miterlebt. Ihre Frau hat Ihnen angerufen und gesagt, hey, da ist etwas passiert. Es hat Telefon gegeben, wo so weit gegangen sind, dass sich Ihre Frau schon fast verabschiedet hat von Ihnen. Wie geht es denn Ihnen heute, jetzt 5 Tage später?
Ja gut, ich helfe mir auch mit dem Gedanken, es hätte noch viel, viel schlimmer können sein. Das, was meine Frau so morgen um 2 circa mir gesagt hat, nämlich, jetzt ist fertig, hätte ja können eintreffen. Und das ist das, was mich im Moment mehr als nur über Wasser hält.
Es ist das Gefühl von der Machtlosigkeit, das Sie auch hatten, kann man es auch so beschreiben. Da in der Schweiz zu sein und müssen hören über das Telefon, was passiert, wo man nicht einordnen kann.
Das ist extrem. Es sind 2 Sachen. Erstens Machtlosigkeit und zweitens so das Gefühl, was an diesen individuellen Informationen stimmt alles.
Über das reden wir dann sicher auch noch, was da genau passiert ist, auch zwischen Ihnen, Frau Wertmüller. Sie haben gesagt, neben den vielen Emotionen, die Ihr Leben, Ihre Existenz betreffen, auch die Wut aufs Personal, auch das ist noch Thema bei uns in der Sendung. Es sind 69 Schweizerinnen und Schweizer an Bord gewesen, 2 sind leicht verletzt. Haben Sie Kontakt zu diesen Menschen?
Leider nicht, weil wir waren dermaßen damals im Schock und logischerweise ohne Kugelschreiber, ohne Dokumente, ich sogar ohne Schuhe die ganze Zeit und so weiter, dass man grundsätzlich keine Adresse, keinen Namen aufschreiben konnte. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich vielleicht sagen, ich hätte sehr gerne Kontakt mit anderen aus der Schweiz, die das Ganze miterlebt haben und um das zu verarbeiten und auch zu fragen, wie es denen geht. Und würde ich mich gerne sehr freuen, falls sie sich bei mir melden würden.
Und eben auch miteinander darüber diskutieren, wie hat das können passieren, ohne schlussendlich zu einer Lösung zu kommen. Ich glaube, auch in dieser Sendung heute im Treffpunkt werden wir keine schlüssige Lösung haben, was und wie genau, dass es überhaupt passiert ist. Aber danke, dass Sie da sind, Herr und Frau Wertmüller. Wir werden noch mehr von diesen beiden hören. Wie kann es passieren? Spekulationen sind jetzt ein Haufen im Raum. Wir wollen aber auch mit 2 Fachleuten reden. Einen, der Offizier war in den Maschinenräumen und einen, der Offizier ist auf der Brücke. Wie sehen Sie das jetzt im Rückblick auf die letzten 5 Tage? Was da wirklich passiert ist vor der toskanischen Küste? Das gibt es im Treffpunkt in ein paar Minuten.
Con la tua città, al passo con i giorni e i libri di filosofia, chiedevi cosa resterà di questo tempo insieme a me, io che se rivivessi ancora, ancora te che sceglierei, ma che cos'è che ci fa stare così lontani e divisi, amore? Lascia più dormire. Dove sei e dove vai? E dimmi adesso con chi sei. Dove sei e dove vai? E dimmi adesso che farai. Credevo fosse amore. Credevo fosse un giorno che non c'è. Credevo fosse amore. Credevo fosse un giorno migliore. Ma non andare via. Seguirò in capo al tuo pianeta, al tuo orizzonte mi ritroverò. E c'è la tua fotografia che dice che non sarò solo, che non si possono dividere due ali in volo. Ma che cos'è che ci fa stare così lontani e vicini, amore? Se non mi lascia più morire. Dove sei e dove vai? E dimmi adesso con chi sei. Dove sei e dove vai? E dimmi adesso che farai. Credevo fosse amore. Credevo fosse un giorno che non c'è. Credevo fosse amore. Credevo fosse un giorno migliore. Ma non andare via.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Es ist 21 Minuten ab 9 Uhr. Wir reden über das Schiffsunglück von der Costa Concordia. Wie kann das passieren? Um mindestens 3 Fragezeichen hin. Diese Frage die stellen sich nicht nur wir Laien, die von Schifffahrt wenig bis gar keine Ahnung haben. Die Frage die stellen sich eben auch die Experten. Wie kann ein Kapitän ein Schiff so nahe entlang von der Küste steuern? Warum? Wieso? Fragen, die offen sind. Der Roger P. Vici, er ist Präsident vom Verein von der Schweizer Kapitän und Schiffsoffizier. Im Moment ist er zu Bremen und darum am Telefon. Guten Tag, Herr Vici.
Guten Morgen, Frau Spiess.
Herr Vici, Sie sind erster Offizier auf der Brücke. Jetzt machen wir das einmal. Wir stehen jetzt einmal auf so einer Schiffsbrücke mit Ihnen und Sie schildern uns, Wer ist eigentlich auf so einer Brücke? Was passiert? Wer hat zu sagen, wer manövriert? Können Sie uns das schildern?
Das kann ich gerne schildern. Ich muss sicher zuerst noch vorab schicken, dass das, was wirklich auf dieser Brücke genau von diesem Unglücksschiff passiert ist, erst natürlich die Auswertung von Daten und Stimmenrekorder, die dort jetzt mittlerweile auch von der Küstenwache geborgen und sichergestellt worden ist, kann zeigen. Aber grundsätzlich wissen wir, das Schiff ist ausgelaufen aus dem Hafen, etwa knapp 2 Stunden vorher. Und dort werden sicher jetzt nicht mehr alle Offiziere auf dieser Brücke angewiesen sein. Und zwar schon aus dem Grund, weil das Schiff ein 24-Stunden-Betrieb ist und man verschiedene Wacheinteilungen hat. Und so werden die Leute, die später auf ihre Wache gehen als Offizier, etwa schon am Liegen gewesen sein, für dass sie dann eben ausgeschlafen und fit wären, wenn es ihr Turn wäre.
Aber es ist ganz klar, wer zuständig ist, dann, wenn der Kapitän geht liegen, dann ist der erste Offizier oder der zweite, wie auch immer.
Das ist richtig. Das ist so, dass man eine Wacheinteilung hat und zu dem Zeitpunkt, wo das Unglück passiert ist, das ist zwischen, also der Zeitpunkt ist klar, es ist um 9:45 Lokalzeit ist das passiert und das ist zwischen 8 und 12 Uhr und dann ist normalerweise die Wache vom dritten Offizier. Und was aber auf dem Schiff sicher so ist, der Kapitän und unter Umständen auch der erste Offizier, die sind wachfrei und das kann gut sein. Ich gehe sogar schwer davon aus, dass in dem Moment der Kapitän eben auf der Brücke anwesend war und in dem Moment, wo er das Schiff näher an das Land hat, wollte manövrieren, wie man jetzt überall gehört, eben auch das Kommando vom Dritten hat übernommen. Und es gibt auf der Brücke immer nur einen, der in dem Moment das Schiff fährt oder führt und das Kommando hat.
Aber wenn jetzt der erste Offizier merkt oder der zweite, dass der Kapitän eine falsche Entscheidung trifft, kann er dann nicht eingreifen?
Das kann er sehr wohl. Das ist er sogar eigentlich verpflichtet dazu. Er stellt sich natürlich jetzt in diesem Zusammenhang die Frage, ist das so abgesprochen worden untereinander oder hat man das erst kurzfristig realisiert? Vielleicht ist der dritte Offizier auch noch entsprechend neu gewesen. Der Kapitän hat anscheinend die Erfahrung schon gehabt. Es ist bewiesen, dass das Manöver mit einer sehr nahen Annäherung an die Insel schon mehrfach hat stattgefunden. Und aus dem Grund heraus kann es natürlich gut sein, dass zum Beispiel der jüngere Offizier gegenüber dem Eltern halt auch das Vertrauen hat und hat geschenkt.
Ist denn das tatsächlich so, dass denn der Kapitän das Schiff bewusst auf den Felsen manövriert hat, als er gemerkt hat, dass jetzt einfach ein Fehler passiert ist?
Im Sinn von, dass er nach dem Unglück, wo das schon passiert wäre, noch näher an die Insel hergefahren. Ja, davon ist auszugehen. Das ist an sich sicher auch die korrekte Reaktion in einem solchen Fall, weil man stellt sich vor, das Schiff hätte die Schlagseiten bekommen, so viel Wasser genommen weiter raus und wäre dort schlussendlich zu liegen gekommen oder eben dann schlussendlich gekentert und versunken. Das wäre natürlich mit wesentlich mehr Verletzten und Toten verbunden gewesen.
Herr Witschi, wir steigen von der Brücke oben runter, gehen in den Maschinenraum zum Willi Rechsteiner. Der Willi Rechsteiner ist 1957 bis 1967 auf hoher See unterwegs gewesen. Erster Offizier eben im Maschinenraum und nicht wie Sie auf der Brücke. Er ist bei uns zu Gast im Studio, Willi Rechsteiner. Wie erlebt man so etwas in einem Maschinenraum, wenn man merkt, dass auf der Brücke oben ein Fehler gemacht wird?
Da sind sie eigentlich machtlos. Und was man dann erlebt im Maschinenraum, ist dann wahrscheinlich das erste Wasser eingedrungen und die haben gewusst, was los ist.
Und das Blackout?
Und das Blackout, das kommt eben vom Wasser. Da laufen ja Generatoren mit Dieselmotoren, die für die Stromversorgung verantwortlich sind, auch für die nautischen Geräte. Also Strom ist A und so überall. Und wenn natürlich nachher das Wasser steigt im Maschinenraum, dann tut es automatisch durch das Wasser, stellt die Generatoren ab. Und hat auch Angaben gegeben, was geheissen hat, es hat Explosionen gegeben. Das ist natürlich logisch, wenn die Stromversorgung kaputt geht mit Wasser, dass dann eben dass dann eben der Blackout passiert.
Und
dann
gar ist nicht mehr geht. Es geht wirklich nicht mehr. Und was macht man im Maschinenraum? Einfach raus, so schnell wie möglich.
Ja, man schaut noch, was für Rettungsmöglichkeiten es gibt. Es kann auch ein Blackout entstehen oder ein Maschinenschaden von einem Generator oder so. Da gibt es Möglichkeiten. Man hat auch Notstromgruppen. Die sollten automatisch einschalten.
Sollten, ja.
Und die tun auch versorgen, die Stromversorgung für die nautischen Geräte machen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wo der Riss genau durch ist. Aber so wie ich gehört habe, ist der Maschinenraum von dem Felsen schwer betroffen gewesen.
Das sind so die technischen Seiten, die wir jetzt angeschaut haben miteinander. Es gibt natürlich auch die grosse Diskussion, wir haben es auch schon erwähnt in unserer Sendung Treffpunkt, das Personal, der Kapitän, das Versagen von diesen Menschen. Wie sieht es dort aus? Wie hat es die Betroffene, Natascha Wertmüller, erlebt? Und was sagen die beiden Schifffahrtsexperten Willi Rechsteiner und Roger Vici dazu? Das gibt es noch bei uns im Treffpunkt.
You're kind of pretty, you can cover in makeup, cover in perfume too. Moonlight modified, any kind of sunlight still comes shining through. Stuff it with cakes, see if it breaks. Put it in the oven, see how she bakes. You're kind of pretty, you can guess Michael Evan, but you can't ever overdo. You're kind of pretty, don't need advertising. You're kind of pretty, comes with home billboard. Anyone will bet stand. You're kind of pretty, you're all they can afford. Cover your eyes, see if it dies. Move to the city, stop dating guys. You're kind of pretty, you can try to deny, but eventually you'll thank the Lord. You're kind of pretty, don't need. Weather can do. Sandstorm, rainstorm, anything the clouds want can hide the prettiest view. Cover with paints, see if it stains. Take it to the window, press up against your can. Believe you've been through. You're kind of pretty, don't need advertising. You're kind of pretty, comes with own billboard. Newlyweds and nearly dance, anyone will bet stay. You're kind of pretty, you're all they can afford.
Treffpunkt auf DRS 1, den Donnerstagvormittag. Verkehrsinfo DRS von 9.31 Uhr. Zentralschweiz, da ist auf der A8 in Richtung Hergiswil der Loppertunnel wieder durchgängig befahrbar. Die Polizei hat die gemeldete Sperrung aufgehoben. Weiter Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken. Region Basel, A2 in Richtung Deutschland, zwischen Pratteln und Basel-Badischer Bahnhof. Auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau. Region Zürich, A1 Richtung Bern, zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Zürich-Affoltern und noch stadteinwärts vor dem Schöneichtunnel. Das, was passiert ist vor 5 Tagen, Freitag auf Samstag, das besprechen wir hier im Treffpunkt. Das Unglück vor der toskanischen Küste mit der Costa
Concordia. Es sind über 4000 Menschen an Bord gewesen. Im Moment die Bilanz, die traurige Bilanz, es sind 11 Menschen ums Leben gekommen. Man sucht immer noch nach weiteren Vermissten. Man hört manchmal, dass die Rettungsarbeiten, die Sucharbeiten müssen abgebrochen werden wegen dem Wetter. Dann werden sie wieder aufgenommen, dann werden sie wieder abgebrochen. Also da kommen immer wieder neue Meldungen rein. Aus Distanz, jetzt, schaut sich die Meldungen Natascha Wertmüller an. Sie war mit dabei gewesen, mit ihrer Mutter. Eine Kreuzfahrt, gemütlich, eine Woche, einfach entspannen, geniessen, mit der Mutter Zeit verbringen. Und dann das. Frau Wertmüller, ab wann haben Sie realisiert, jetzt ist es wirklich gefährlich, jetzt wird es wirklich schwierig auf dem Schiff?
Das habe ich realisiert ab dem Zeitpunkt. Zuerst dachte ich, ja, das ist ein technisches Problem, wie man es auch beruhigte. Das sei nichts Gefährliches, das sei nur Generatoren oder Stromausfall und Stromproblem. Und es gibt keinen einzigen Grund zur Panik. Und das sind so gemischte Gefühle. Wir standen auf dem Deck ganz brav schon mit den Schwimmwesten und so. Aber irgendwo, man ist dann doch mindestens ich in dieser Situation und dachte, ja gut, wir sind da. Mhm. Aber man leitet das Ganze, man hat alles unter Kontrolle, wie man eben uns über Lautsprecher wiederholt mitgeteilt hat.
Sie sind beruhigt worden.
Genau, so, wir waren so relativ, ja. Aber noch sicher verängstigt, aber nicht im Sinne, oh, ich jetzt. Jetzt ist fertig, jetzt geht's los. Dann eben der Punkt, in dem man realisiert, dass jetzt tatsächlich etwas schief lief und losgeht, ist tatsächlich die Bewilligung, die Rettungsboote zu besteigen. Dann denkt man, oh je, jetzt, das heißt, jetzt ist etwas Seriöses. Und eben, dass die ganze Aktion zu spät eingeleitet wurde, und wir noch in diesem Rettungsboot, schätze ich sicher, 50 bis 20 Minuten gewartet haben, war das Schiff dermaßen schräg, dass unsere Rettungsboote auf dieser Backbordseite nicht mehr ins Wasser gelassen werden
also
konnten.
Also Sie haben wieder müssen, Sie sind im Rettungsboot drin gewesen und haben wieder raus müssen.
Ja, genau. Und das ist eben auch emotional schwer zu verarbeiten, weil man eben, das ist dann doch mal Drängen von den Menschen und so weiter, überhaupt einen Platz in einem Rettungsboot zu bekommen. Und dann ist man endlich in diesem Rettungsboot. Und dann denkt man, wow, jetzt habe ich mal geschafft, jetzt werde ich gerettet. Und dann eben, dann wartet man, man weiß plötzlich dann wieder nicht, warum wartet man jetzt so lange. Da kommt irgendeine Person, die versucht, das Boot zu entkuppeln. Und dann sieht man, ah, aber die weiß genau nicht, wie das geht. Und eben nach 20 Minuten ungefähr, es ist schwer jetzt zu schätzen, aber es war relativ lange, hieß es, wir müssen die Rettungsboote wieder auf das sinkende Schiff zurück. Mhm. Weil eben mittels Rettungsboote können wir nicht gerettet werden.
Und was haben Sie dann gemacht?
Wo sind Sie angeführt? Eben dann habe ich dann sind wir eben ausgestiegen und dann habe ich kurz meinen Mann angerufen und gesagt, das war's. Weil da hatte ich Todesangst. Dann in diesem Zeitpunkt war das Schiff und dann ging das relativ schnell. Jetzt mir ist schwer, in Graden mich zu äußern, aber jetzt schätze 45 Grad. Das heißt, man konnte sich nicht gut auf dem Boden halten, man rutschte und so. Und war ein vollkommenes Blackout. Das heißt, eben, dann weiß man, aha, jetzt bin ich auf einer riesengroßen Ruine, die sich dreht. Ich weiß nicht, in welche Richtung und so. Und das ist fertig. Warum sollte ich das überhaupt überleben? Und das war eben ein Moment, wo ich weiß nicht, Zeit gefunden oder mich zu verabschieden und meinen Mann einfach ihn angerufen und gesagt, ja, das war's. Und ich muss weiter, aber nicht wissend eigentlich, wohin. Ja.
Und dann schlussendlich hat es dann aber gleich noch die Möglichkeit gegeben, dass Sie können in ein Rettungsboot steigen können.
Genau, aber erst 4 Stunden später.
4 Stunden später.
Ja.
Das war's. Wenn einem das Partnerin, der Partner am Telefon sagt, was geht hier einem vor, wenn man daheim sitzt in der Schweiz und eigentlich total machtlos ist, kann man etwas machen? Was gehen einem da für Gedanken durch den Kopf? Das fragen wir den Mann von der Natascha Wertmüller. Der Heinrich
Bert Müller in ein paar Minuten unserem Treffpunkt.
You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. No, I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I miss you.
Promise me, der Treffpunkt am Donnerstagvormittag. Die Informationen zu dem Schiffsunglück Costa Concordia finden Sie im Überblick auf drs1.ch. Bilder und Berichte dazu, was passiert ist am Unglück selber und was passiert ist in den letzten Tagen, seit man jetzt das Unglück irgendwie versucht zu rekonstruieren. Und vielleicht haben Sie ja auch noch offene Fragen im Zusammenhang mit dem Unglück. An die Schifffahrtsexperten, an die Betroffene, Natascha Wertmüller, die mit dabei war, dann schreiben Sie uns an studio@drs1.ch. Ihre Fragen, die wir dann gerne beantworten am Schluss vom Treffpunkt kurz vor der 11. Die Adresse ist studio@drs1.ch. Natascha Wertmüller hat das Telefon in der Hand und sagt ihrem Mann, der in der Schweiz ist, das war's. Was heisst das für einen Partner, wenn er so etwas hört am Telefon? Der Heinrich Wertmüller ist auch bei uns im Studio. Herr Wertmüller, in dem Moment, Sie sind vorher schon im telefonischen Kontakt gewesen mit Ihrer Frau, aber in dem Moment, wo sie Ihnen das gesagt hat, haben Sie das realisiert? Was ist da Ihnen vorgegangen?
Ja, habe ich vor allem darum gerungen, Wort zu finden, wo ich meiner Frau zwei Sachen sagen kann. Erstens, es war es nicht. Und gleichzeitig auch Gewissheit, dass es nicht an mir ist, ihr jetzt zu sagen, dass es nicht so ist, wie sie sagt.
Mhm.
weil sie mit drin war. Sie hat gesehen, was passiert. Und sie hat das Ende eigentlich gesehen.
Genau. Und ich habe ja den Ablauf nach und nach mitbekommen. Also, das erste Telefon war um 10 ab 10 Uhr. Das Schiff fing an zu krängen, was sie machen soll. Und dann habe ich gesagt, geh auf die Seite, wo das Schiff weiter oben ist.
Sie sind Segler selber. Sie haben eine Erfahrung, Sie wissen. Darum haben Sie ihr diese Tipps auch geben so.
Ja.
Noch mit klarem Kopf?
Ja. Und dann, 10 Minuten später oder 20 Minuten später, hat es dann geheissen, ja, jetzt ist das Licht aus. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist es schlimm.
Mhm.
Am Anfang, muss ich zugeben, habe ich gedacht, ja gut, eben auch die Durchsage, everything under control, sind immer gekommen und es gibt wahrscheinlich Probleme, aber die sind nicht so schlimm. Aber wenn das Schiff krängt und das Licht ausgeht, dann ist es manövrierunfähig, aus meiner Sicht. Ich habe das heute Morgen noch mit dem Herrn Rechsteiner kurz überprüft und hat mir das bestätigt.
Der Herr Rechsteiner, erst ein Offizier im Maschinenraum, der Bescheid weiss, der auch bei uns im Studio ist. Ja.
Und von dem Moment an bin ich auf das Schlimmste gefasst gewesen, aber dass dann nachher die relativ klare Meldung kommt, jetzt ist fertig, das ist Sprachlosigkeit, hat das auf der einen Seite erzeugt eine ungeheure Ohnmacht und gleichzeitig schon eine Trauer. Und das Furchtbare war, dass in dem Moment, wo meine Frau im Rettungsboot war, hat ja alles gut ausgesehen. Also es ist besser als eine griechische Tragödie, wo man das Gefühl hat, jetzt ist gut und dann ist es besonders schlecht. Mhm.
Sie hat wieder müssen aus dem Rettungsboot aussteigen. 4 Stunden lang ist es dann gegangen. Und in dieser Zeit haben Sie auch noch Kontakt mit ihr?
Ja, teilweise. Ich bin dann natürlich auf das Internet. Mein Bruder hat der italienischen Küstenwache angerufen. Weil in dem Moment hat es noch nie irgendwelche Meldungen gegeben. Ich habe geschaut, wie man dort herfährt. Heilig wie das Auto gemacht, dass ich jetzt losfahren kann und so Sachen.
Wann, Herr Wertmüller, hat Ihnen Ihre Frau angerufen und gesagt, ich bin an Land?
Am Morgen um 3 Uhr kam das SMS, weil wir ja müssen, es klingt jetzt ganz komisch, vor allem im Zusammenhang mit dem Energiesparen, wir müssen Strom sparen, damit wir überhaupt miteinander kommunizieren können. Morgen um 3 Uhr kam ein SMS, wo ungefähr steht, ich bin auf einer Fähre nach irgendwo hin.
Später. Ah. 7:30.
Okay.
7:30 ist das.
Ja, genau. Ja.
Aber dann haben Sie gewusst, sie ist am Leben, sie ist gerettet.
Ja.
Totale Erleichterung.
Ja.
Herr Wertmüller, Sie haben eine unglaubliche Nacht auch erlebt, aus Sicht eines Angehörigen, der daheim ist. Frau Wertmüller, von Ihrer Nacht reden wir nicht mehr. Das ist auch fast unbeschreiblich. Sie haben uns vorher gesagt, Sie finden gar kein Wort, wenn Sie zurückdenken. Aber etwas ist immer noch da, die Wut, dass Sie nicht angeleitet worden sind, dass Sie keine Ahnung hatten, in welche Richtung, vor allem, wo das Schiff angefangen hat zu kippen, man die Orientierung langsam verloren hat. Richtet sich die Wut jetzt in erster Linie gegen den Kapitän, der in den Schlagzeilen ist?
Ja, und gegen die ganze Besatzung. Eben, wir Laien, wir fragen uns immer, wie funktioniert, wie viele Offiziere gibt es an Bord? Wie ist die Hierarchie? Man nimmt es, das ist eine militärähnliche Hierarchie. Man ehrt auch diese Captains und diese Besatzung. Man sieht eine Autorität in diesen Menschen und man verlässt sich dann auf die Menschen. Man hört das immer wieder, man sieht das auch in verschiedenen Filmen und so weiter. Captain verlässt das Schiff als Letzter und so weiter. Und man sieht a priori die Besatzungsmitglieder bzw. Offiziermannschaft als Helden. Ja? Und die ganze Nacht, und das war tatsächlich eine Nacht für uns auf dieser Backboard-Seite, haben wir keine einzige Person in Uniform, in der Uniform gesehen. Keine einzige. Und ich war nicht mit meiner Mutter in unserem Zimmer, wo logischerweise keine käme, sondern wir waren auf dem Deck 4 vor den Rettungsschiffen. Und dort war Hilfspersonal, das auch bei diesen obligatorischen Übungen mal da die Leute zählt und ordnet und sagt, aha, Viererreihe und so weiter. Und man hätte schon eben auf diesem Deck 4 erwartet, dass irgendein Offizier, muss nicht Captain sein, mal auch seine Präsenz zeigt, mindestens am Anfang und so, mal rumspaziert und sagt, okay,
und auch hilft und hilft und
sagt eben beruhigt, sagt, alles ist unter Kontrolle und auch uns mal Gewissheit oder uns vergewissert, aha, wir sind nicht allein.
Und es läuft etwas. Genau. Man merkt, Frau Wertmüller, dass da kommen ganz viele Emotionen auf, auch im Zusammenhang mit dem. Das werden alle juristischen Untersuchungen dann auch noch zeigen, das Versagen vom Personal, wie schwer das wirklich wiegt. Aber wir möchten die beiden Schifffahrtsexperten, Willi Rechsteiner und der Roger Witsch, auch mit dem konfrontieren und fragen, haben die jetzt richtig reagiert? Und beziehungsweise, wie werden überhaupt Leute auf so einem Schiff ausgebildet für Notsituationen? Vor der 10 noch reden wir über das. Es ist 10 vor 10, Sie hören DRS 1 mit dem Treffpunkt. Wir haben zu Gast das Ehepaar Wertmüller. Natascha Wertmüller ist mit ihrer Mutter in die Ferien auf das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia. Sie hat das Unglück überlebt. Es waren dramatische Stunden, dramatische Momente, die sie erlebt hat. Und vor allem, sie klagt die Abwesenheit vom Personal an. Niemand hat geholfen, niemand hat eingewiesen, niemand hat wirklich beruhigt. Was war da los? Rekonstruieren können wir es nicht. Wir können nicht den Stab brechen über etwas, wo wir die Leute nicht hören, wo sie sich selber verteidigen können. Aber wir können mit Schifffahrtsexperten darüber reden, wie sie denn das sehen, wie sie in einer ähnlichen Situation würden oder müssten reagieren. Zum Beispiel der Roger Witsch, zugeschaltet aus Bremen, ersten Offizier auf See, bildet auch Nachwuchs aus von der Reederei AIDA. Herr Witsch, Sie haben das mitbekommen, was die Frau Wertmüller erzählt hat, die Abwesenheit von dem Personal. Was sagen Sie dazu?
Also da bin ich schockiert. Das ist mir auch sehr unerklärlich, muss ich wirklich sagen, in dem Fall, weil ich denke, man muss da nicht auf die einfachen Hotelangestellten und Servicepersonal losgehen, sondern halt da wirklich auf das Fachpersonal, auf das nautisch und technisch geschulte Personal, wo in diesem Notfall eben gerade nach der militärischen Hierarchie, die erwähnt worden ist, an sich zuständig wäre, die Rettungsaktion vor Ort effektiv anzuleiten, zu koordinieren und auch auszuführen.
Und die werden ja dementsprechend ausgebildet, nehme ich jetzt mal an.
Das ist korrekt, ja. Das ist, gilt für sämtliches Personal auf diesen Schiffen. Die erhalten zumindest die einwöchige Grundausbildung in persönlicher Sicherheit und Überleben, wo einfach die eigene Evakuierung und Rettung und die Handhabung von so Rettungsmitteln angeht, sodass die selber wissen, wie man damit umgeht und das anderen auch zeigen können. Und gleichzeitig erhalten die dann noch Fortbildungen im Bereich von Lenkung von Menschenmassen und korrekte Handhabung von der Rettungsmittel, ohne gewisse Art medizinische Grundversorgung und Brandbekämpfung. Das ist auch das. Man muss aber dabei etwas Wichtiges beachten. Also, die Übungsmöglichkeiten für so etwas, so einen Ernstfall, wie er jetzt in diesem Fall eintreten ist, in diesen Dimensionen, können tatsächlich realitätsgetreu üben. Die existieren in dem Sinn weltweit praktisch nicht. Schlicht und einfach, weil das so finanziell und andererseits auch technisch und vor Gefährdung von den Leuten selber nicht möglich wäre.
Ist nicht möglich, ja. Also man kann das effektiv gar nie üben. Das ist eigentlich Quintessenz aus dem, was Sie sagen. Trotz aller Ausbildung. Üben wirklich kann man es nicht.
Üben wirklich eine solche reale Katastrophe auf einem so einem grossen Schiff in solchen Verhältnissen, das wird nie geübt und ist so direkt auch nicht möglich. Im kleineren Rahmen, ja.
Ihr Kollege, Herr Vici, der Willi Rechsteiner, ist 50 Jahre älter als Sie. Er ist pensioniert, den ersten Offizier von der technischen Seite her. Sie sind ja der Nautiker. Und der Herr Rechsteiner ist bei uns im Studio und hat schon mal brenzlige Situation erlebt auch. Herr Rechsteiner, wir blenden jetzt zurück in die 50er Jahre, wo Sie auf hoher See unterwegs waren. Ist die Ausbildung auch schon so gewesen, dass Sie gewusst hätten, genau wie Sie reagieren müssen?
Das hat man sich eigentlich selber aneignen. Das ist schon. Es hat sich dann ja getroffen. Dort hat man keine Ausbildung gehabt, von null, sondern hat alles müssen am Schiff praktisch lernen. Und da ist natürlich auch der Fall von einem Schiffsuntergang diskutiert worden. Manchmal ein bisschen spasseshalber.
Scherzhaft, ja, das kann man vorstellen.
Und dann bin ich doch einmal, bin noch nicht lange auf See gewesen, in so einer Situation geraten. Das war dort, gewesen, wo der Suezkrieg war. Das war der Dieselöl sehr, sehr mangelbar gewesen. Und dann hat man jeden Dreck bekommen für die Schiffe. Und wir haben eine technisch komplizierte Einspritzanlage gehabt. Das ist in einem 5-Tagessturm gekommen, von Europa nach Kanada. Und dann hat man halbe Kraft gefahren.
Und das ist dann ein Sturm, das tut dann recht, oder? Also da wird ja, jedes Landei wird dann seekrank.
Also wir haben etwa 40% gehabt, ja.
Und Sie waren im Maschinenraum gewesen?
Und nachher, wo das, der Sturm ein bisschen vorbei war, haben wir wieder mehr Gas geben, schneller fahren. Und dann haben sämtliche Einspritzpumpen und die Düse blockiert, Motor aus.
Gar nichts mitgegangen?
Dann hat man müssen reparieren.
Im Sturm?
Im Sturm und eben die 50%, bis dann sind dann etwa 50% rumgegangen. Sehr krank, unbrauchbar.
Das kommt dann noch dazu, Herr Rechstein, wenn ich Sie jetzt höre reden. Ich meine, eben eine Evakuierung ist das eine, aber so ein Notfall auf hoher See beim Sturm, die Leute seekrank, da kann man dann auch heute noch so gut ausgebildet sein. Irgendwo funktioniert es dann doch nicht.
Da muss man einfach sehen, es gibt Praxis und es gibt Theorie. Und die Realität sieht eben dann ganz anders aus, oder? Schon vom Körperlichen her. Wir haben dann die Sachen müssen reparieren. Ersatzteile waren da. Nur hat das Schiff 35-40 Grad geschaukelt. Weil das Schiff ohne Motor, das liegt zwischen den Wellen. Und dann ist man ausgeliefert. Dann hat man sich die Maschine anbinden, anseilen. nehmen sie den grossen Schlüssel, den wir brauchten, anseilen. Mhm. Und die Sache ist dann auch noch etwa 60 Grad warm. Und dann hat man das müssen reparieren.
Und es hat ein gutes Ende genommen. Der Willy Rechsteiner ist dann wieder gesund und munter an Land gekommen, wenn ihm auch natürlich das Erlebnis sicher ein Zeitchen lang in den Knochen gesteckt ist. Wir gehen weiter in der zweiten Stunde von unserem Treffpunkt, und zwar auf Italien. Wir fragen nach bei unserem Italien-Korrespondent, wie ist eigentlich die Situation im Moment? Manchmal kommt die Meldung rein, ja, die Rettungsarbeiten müssen abgebrochen werden, dann heisst es wieder, sie gehen weiter. Was ist der aktuelle Stand? Wir fragen den Massimo Agostini in Italien nach den 10 Nachrichten auf DRS1.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Bahnhof. Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Eine Schlagzeile, wo unglaublich viele Emotionen dahinter stecken. Die grösste Schande in der Geschichte der Seefahrt. So wird also das Unglück von der Costa Concordia auch beschrieben. Bilder vom havarierten Schiff Costa Concordia gibt es auf allen Internet-News-Plattformen, in den Zeitungen, im Fernsehen, auch bei uns auf drs1.ch. Und Meldungen, die wechseln sich ab. Die Suche nach den Vermissten geht weiter. Dann muss sie gleich wieder abgebrochen werden. Dann geht sie doch wieder weiter. Was ist denn jetzt eigentlich der Stand? Wir fragen nachher bei unserem Italien-Korrespondent. Und wenn die dieser Stunde Treffpunkt auch wissen, wie man ein 114.500 Tonnen schweres Wrack überhaupt bergen kann. Das alles im Treffpunkt mit der Ladina Spiest auf deren Seis.
Right.
Every Time Retouched. Maggie Reilly auf dieser Seite um 8 Minuten nach der 10. Hunderte von Meldungen sind es, wenn man Costa Concordia eingibt im Internet. Hunderte von Newsmeldungen. Bei uns über die Agenturen, die letzte aktuelle Meldung ist von 9.58. Wir haben die ganz aktuelle Meldungen von 10.08, dank unserem Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Guten Tag, Herr Agostinis.
Grüezi wohl nach Zürich.
Wir hatten Meldungen gehabt, immer wieder jetzt seit letzter Nacht, was geheissen, die Rettungsarbeiten hätten müssen aufgegeben werden, dann sind sie wieder eingeleitet worden, dann sind sie wieder aufgegeben worden. Wie ist denn jetzt der Stand? Sind die Rettungsarbeiten dran oder eben nicht?
Seit heute Morgen ist man wieder dran. Es sind wieder verschiedene Taucherteams unterwegs im Schiff. Das heisst allerdings, sie müssen pressieren, weil die See ab morgen schon rauer soll werden. Allerdings, wie immer bei so Nachrichten, kann das alles sehr schnell wechseln. Das Meer folgt nicht den Agenturen, sonst mehr hat seine eigene Laune. Es hat zuerst geheißen, heute sei schon stürmisch. Wir können heute schon nicht mehr suchen. Jetzt ist das auf morgen verschoben worden. Also, es ist, glaube ich, einfach so, die Suche ist sehr schwierig, gerade wegen dem Meer. Und wenn das Meer sehr rau ist, dann ist die Gefahr da, dass das ganze Schiff weiter runterrutschen könnte. Das wäre sehr gefährlich, auch für die Taucher, die da drin sind.
Wie sind denn eigentlich die Hoffnungen? Wie schätzen die Behörden die Hoffnungen ein, um von diesen 21 Vermissten wirklich noch Überlebende zu finden?
Also, man hat gestern eine Deutsche gefunden, die nach Deutschland zurückgegangen ist, ohne irgendjemandem etwas zu sagen. Das ist die einzige Möglichkeit für Überlebende, weil wer jetzt noch im Schiff ist, der hat es sicher nicht überlebt. Weil der Teil, der über dem Wasser ist, den hat man gestern schon abgeschlossen zu suchen. Dort hat man in jedem Ecken nachgeschaut und niemand gefunden. Das heisst, wenn noch jemand drin ist, dann ist die Person sicher tot.
Das Unglück in Italien, ich nehme an, das löst auch Reaktionen aus bei der italienischen Bevölkerung. Was hören Sie so von den Leuten?
Ja, am Anfang war man sehr bestürzt, man war auch empört. Es ist ja auch eine unsägliche Geschichte, wenn man sich vorstellt, dass der Captain aus einer persönlichen Laune heraus die Route gewechselt hat und damit das ganze Desaster verursacht hat. Es hat, ich würde sagen, ein Kommentator von der Zeitung La Stampa hat es vorgestern auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, jetzt müssen wir uns mit der Regierung Mario Monti seit 3 Monaten Mühe geben, wieder ein normales Land zu werden oder probieren es wenigstens. Und jetzt kommt das so einen und ruiniert alles innerhalb von ein paar Minuten. Das ist ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, das ist das, was ein bisschen die Stimmung auch reflektiert. Heute selber würde ich jetzt sagen, sind die Italiener, ist die Geschichte schon wieder ein bisschen vorbei, weil man hat einfach andere Alltagssorgen. Man darf nicht vergessen, Italien ist in einer grossen Krise, in einer wirtschaftlichen Krise. Das lastet mehr auf den Leuten.
Also man tut es auch ein bisschen verdrängen.
Ich würde dem nicht sagen verdrängen, aber es ist, was soll man noch machen? Also, es ist auch ein Unglück, das so tragisch ist, aber es ist ein Unglück, das bis jetzt, solange das Öl nicht ausläuft, auf 230 Meter fokussiert ist. Es ist nicht eine riesige Katastrophe geworden mit verdreckten Stränden etc.
Was könnte passieren, wenn das Öl wirklich ausläuft? Das fragen wir den Niklaus Gelbke da bei uns im Treffpunkt. Er ist seit 16 Jahren Mare-Verleger und Chefredakteur zu Hamburg und Meeresbiologe. Und er sagt auch, das kann nur in Italien passieren. Warum? Das wollen wir von ihm wissen in ein paar Minuten.
Questions in your eyes, I know what's weighing on your mind, but you can be sure I know my part, 'cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those hands, and though I'll make mistakes, I'll never break your heart. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear
like the shadow that's by your side. I'll be there for better or worse, till death do us part. I'll love you with every beat of my heart, I swear. I'll give you build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the wall. And when there's silver in your hair, you won't have to ask if I still care. 'Cause as time turns the page, my love won't at all. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear like a shadow that's by your side, I'll be there for better or worse, till death do part. I'll love you with every beat of my heart, I swear, I swear.
Feine Klang von John Michael Montgomery mit Swear. Viertel ab 10 ist es. Wir sind beim Unglück von der Costa Concordia. Schätzungsweise 2400 Tonnen Schweröl und Diesel sind im Wrack von dem Schiff. Falls das Schiff abrutschen sollte, der Tank kaputt gehen, da möchte man gar nicht daran denken, was das für die Umwelt würde bedeuten. Wir fragen aber nachher beim Meeresbiologen Niklaus Gelbke. Er ist Verleger und Chefredakteur vom Meeresmagazin Mare. Und er hat mir am Telefon gestern schon gesagt, das kann nur in Italien passieren, wo da passiert ist. Und das sagen Sie, Herr Gelbke, die Italien lieben, die ganz einen engen Bezug haben, die Region sehr gut kennen. Warum denn? Warum kann das nur in Italien passieren, aus Ihrer Sicht?
Ja, weil der Kapitän offensichtlich aus reinen empathischen Gründen so näher an die Insel gefahren ist, nicht erst zum ersten Mal. Und in Deutschland und auf den Schiffen, von ich gefahren bin, wäre es absolut undenkbar, dass ein Kapitän quasi den Autopilot rausnimmt und sagt, ich gehe jetzt mal und grüße sagen an einer Insel. Das ist schon sehr empathisch und typisch La Familia Italia. Das würde sich am anderen Land von der Welt mitbekommen, dass etwa das 300-Meter-Schiff wegen dem einfach dann so in Gefahr bringt.
Also zum positiv auszudrücken, das Temperament ist durchgegangen mit dem?
Absolut. Ich glaube auch der Schock später von ihm, dass er das Schiff verlassen hat, das ist eine absolute Schockreaktion, weil er plötzlich gemerkt hat, was er gemacht hat. Das spricht für seine zartbesiedelte Seele, was aber vielleicht nicht einem Kapitänspatent entspricht.
Sie kennen das Gebiet, die toskanische Küste, sehr gut, von Tauchgängen her, von verschiedenen Besuchen. Sie sind schon x-mal dort gewesen. Es ist ein Naturschutzgebiet. Können Sie uns die Gegend jetzt auch als Meeresbiologe, also nicht nur die Küste, sondern auch das Meer, kurz beschreiben, was dort zu finden ist, was vielleicht auch speziell ist?
Ja, man wissen, dass Giglio selber nicht Naturschutzgebiet ist, aber die Insel daneben, das ist typisch Medien, das haben sie ein bisschen durcheinander gebracht. Cianutri ist Naturschutzgebiet, Giglio selber nicht. Es ist von der Natur her so, was auch dem Schiff zum Verhängnis geworden ist, dass es halt stark felsig ist. Es gibt kaum Strände, das ist absolut Hartsubstrat, was wichtig ist für Biologie, weil um Hartsubstrat können sich viele Pflanzen festkrallen am Fels und dadurch gibt es eine reiche Flora und Fauna. Und das ist für Taucher immer schon ein schönes Gebiet gewesen. Man muss aber dazu sagen, dass in den letzten 20 Jahren Das Gebiet sehr stark gelitten hat schon. Das ist in den 70er Jahren noch wunderbar gewesen, eine riesen Vielfalt. Und wenn Sie jetzt gehen tauchen oder schon in den 80er Jahren gewesen sind, hat man schon gesehen, dass viel verschleimt war. Das kommt von der Eutrophierung, sprich von der Nährstoffeinträge. Also das Gebiet ist gerade bei Giglio nicht mehr so, wie man sich ein Naturschutzgebiet unter Wasser vorstellt und wie es zum Beispiel in Sizilien noch viel, viel schöner ist.
Aber die 2400 Tonnen Schweröl und Diesel, die da auslaufen, das wäre eine Katastrophe ökologisch gewesen.
Also wenn es wirklich auslaufen würde, ich glaube daran noch nicht, der Hauptanteil von dem Öl liegt in einer ganz festgebundenen Schlacke vor, die gar nicht abpumpbar ist, die muss man mit heißem Dampf zuerst mal flüssig machen. Da würde also gar nicht so wahnsinnig viel auslaufen. Und wenn es ausläuft, muss man sagen, dass auf dem Harzsubstrat, auf den Felsen, das Öl sich relativ schnell lässt, wieder wegspritzen mit biologischen Methoden, mit Bakterien. Und es wäre natürlich für die Umwelt trotzdem nicht gut, und das ist bei Ölunfällen immer so, dass die giftigen Kohlenwasserstoffe, die im Öl drin sind, natürlich langfristig die Nahrungskette versäuchen. Es wäre im Vergleich zu anderen Ölunfällen wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, weil das Öl eben sehr schwer ist und gleichzeitig Harzsubstrat ist nicht wie bei BP dann so in die Mangroven rein kann, in so weiche Substratböden, wo es viel schwieriger ist, die Sachen wieder rauszubekommen.
Wollen Sie uns jetzt einfach ein bisschen beruhigen oder dann sind Sie jetzt verharmlosen, das Ganze?
Beides nicht. Ich habe selber sehr viel publiziert zu Ölunfall und habe selber sehr mich stark politisch schon eingesetzt für sichere Schiffstransport und so weiter. Also ich bin sehr immer dabei, dass man die Leute warnt davor, dass Ölinträge wirklich für die Natur sehr schlimm sind. Man muss aber sagen, dass in dem Gebiet der Ölunfall jetzt nicht so dramatisch wäre wie vor anderen Küsten.
Und also Golf von Mexiko zum Beispiel, wo die Ölplattform gesunken ist zum Beispiel. Das kann man nicht vergleichen.
Das kann man nicht vergleichen, weil das Öl aus der Ölplattform sehr viel flüssiger war, sehr sich viel mehr hat können verbreiten und vor allem eben die Natur, und da kommt es ja darauf an, was gar kaputt. In den Mangroven und Sumpfgebieten von Louisiana, da geht das tief rein. Und das sind da Gebiete, wo viele Vögel nisten, wo viele Eier abgelegt werden, wo viel Brut von Fischleich aufgezogen wird. Und das ist natürlich alles kaputt gegangen und langfristig vergiftet worden. Das haben sie in dem Gebiet nicht so schlimm. Ich will es überhaupt nicht verharmlosen. Aber es wäre tatsächlich nicht so eine riesige Katastrophe. Erstens wäre es eine Katastrophe für den nächsten Sommer für die Touristen.
Niklaus Gelbke, danke vielmals. Wir hören es in ein paar Minuten gleich wieder, weil jetzt geht es ja auch darum, was passiert jetzt mit dem Schiff, was muss gemacht werden. Auch die Frage von einer Hörerin oder einem Hörer, G. Fuhrer, die Frau oder der Herr Fuhrer, der sagt, ja, wieso kann man das jetzt nicht einfach mit dicken Ketten befestigen, das Schiff und am Land verankern, das nicht weiter abrutschen kann. Und wie sieht es aus überhaupt mit den Bergungsfirmen? Wer macht das und wie macht man das? Der Niklaus Gelbke und der Roger Witt, ersten Offizier auf der Brücke und Nautiker. Sie werden uns darüber noch Auskunft geben 4 Minuten ist es 10:30. Sie sind unterwegs mit DRS1 und einem Treffpunkt. Costa Concordia, das, was passiert ist vom Freitag auf den Samstag, das bewegt die Leute nach wie vor. Es kommen so viele Meldungen rein, immer wieder neue Erkenntnisse auch, was da passiert ist. Fakt ist, dass ein riesiges Schiff vor der toskanischen Küste einfach quer im Meer hineinliegt, dass 2400 Tonnen Schweröl und Diesel in diesen 21 Tanks drin ist und dass man einfach hoffen kann, dass das Öl und das Benzin jetzt nicht ausläuft. Die Frau oder der Herr Furrer hat uns ein Mail ins Studio geschrieben und gesagt, warum kann man das Schiff nicht einfach an sehr dicken Ketten befestigen, am Land verankern, dass es nicht weiter abrutschen kann. Das fragen wir den Meeresbiologen und Chefredakteur vom Meeresheft Mareden, Niklaus Gelbke. Herr Gelbke, warum kann man nicht einfach ein paar Ketten anmachen an so ein Schiff?
Ja, es ist schwierig. Das Schiff hat das Gewicht von Bruttoristertonnen knapp 115.000. Das ist ein Riesenschiff. Das ist nicht irgendwie ein Schlepper, wo man da mal festkriegen kann. Wenn das ins Rutschen kommt, man muss sich vorstellen, das ist gerade am Abhang, wo es nachher 90 Meter drauf geht, dann sackt das weiter unten weg. Und dann drüllt sich's quasi und wird dann in die Tiefe. Und dann kann man Ketten eigentlich dann vergessen. Da hat keine Kette mehr, wo so ein Schiff halten kann. Das ist unmöglich.
Das, also ist ja, das gibt gar nicht so dicke Ketten mit so viel Kraft.
Wahrscheinlich nicht. Und wo will man es am Schiff befestigen, das sind ausgereist. Die brauchen dann einen richtigen Fixpunkt, wo das dann irgendwie könnte dann noch so befestigt werden, dass es nicht aus dem Schiff rausreisst. Also das ist faktisch rein physikalisch nicht machbar. Es gibt aber andere Methoden, so ein Schiff zu sichern, die werden jetzt auch angewendet.
Und das sind?
Es gibt eine einzige Firma auf der Welt, die das wieder kann. Das ist Smittag aus Holland. Die arbeitet relativ im Verborgenen. Ist die grösste Schlepperfirma auf der Welt. Und die tun weltweit auch agieren und kümmern sich immer dann um Schiff, wenn die Reederei nicht mehr weiss, wie es mit dem Schiff umgehen soll. Die gehen also auf Schiff drauf, wo die Mannschaft verlassen sind, und die retten, abschleppen. Die haben schon aus grossen, tiefen Schiffen gehoben, unter anderem Kursk haben sie gehoben auch. Die einzige Firma war, die Kursk hat heute können heben, das U-Boot von der Russen untergegangen ist. Und die werden das wahrscheinlich auch so können aufrichten, wieder mit Luft, wie sie es fast immer machen. Das sind riesige Auftriebskörper. wo dann so ein Auftrieb dem Schiff so geht, dass man es dann mit Kränen, mit zusätzlicher Hilfe von riesigen Schwimmkränen, dann kann wieder aufrichten. Aber die Hauptarbeit wird wahrscheinlich wieder mit Luft stattfinden, weil der Auftrieb von Luft doch enorm ist. Und damit kann man erstaunliche Gewicht aufrichten wieder.
Zugeschaltet aus Bremen ist uns auch der Roger Vici. Er ist erster Offizier und Präsident von der Schweizer Kapitän und Offizier, Herr Vici. Das Öl und der Diesel, der ja jetzt noch in diesen Tank drin ist, das auszupumpen, ist das jetzt zuerst nötig, bevor man dann das Wrack überhaupt bergen kann?
Ich denke, ja, das ist sicher etwas vom Wichtigsten grundsätzlich also mal im Prozess von dieser ganzen Bergung, dass man zuerst gewisse Risiken, die noch sind, eben tut, ausschalten vorgängig. Und vielleicht noch zum Sagen von diesen Köttinnen, das muss man sich auch vorstellen, das Schiff, das hat bereits jetzt einen strukturellen Schaden erlitten durch die Kollision mit dem Felsen, durch das weitere Ablegen auf den Felsen selber her. Und selbst wenn man so starke Köttinnen hat, die es tatsächlich auch gäbe, die entsprechend möchten haben, wie gesagt, Fixpunkte am Schiff, die anzubringen, dass es dort möchte haben, das ist schon so nicht zu garantieren. Und das andere ist schlussendlich, was nützt die starke Kette, die dann nicht auseinanderbricht, wenn sie um das Schiff herumgeht und dafür bricht das Schiff an der Kette abeinander.
Das ist dann auch also, eine Gefahr, ja. Also kann man das...
Das Risiko, ja.
Kann man das Schiff überhaupt noch brauchen, Herr Vici? Also gibt es irgendeine Chance, dass das so nach Livorno oder wo auch immer angeschleppt wird, dass man es noch brauchen kann? Ich weiss zwar nicht, ob jemand wieder drauf geht, aber...
Nein, also das Schiff, das wird man höchstens noch können, als eventuell Schrottwert wird man das noch können verwerten. Also das ist schon jetzt ein vollkommener Totalverlust. Der grösste Teil vom Material wird nicht mehr dieser ursprünglichen Verwendung können zugeführt werden, weil es auch schon Erschütterungen und Beschädigungen hat erlitten. Was man dabei noch muss anschauen, jetzt wie dem Prozess von Bergung, wie der Herr Gebke auch schon gesagt hat, also Smith, das ist die weltführende Firma, die wissen genau, was sie machen. Ich sehe als Variante, ich habe mit denen auch schon zusammengearbeitet, die Möglichkeit, dass man zum Beispiel das Schiff hotelweise, sofern man es dann an Ort und Stelle sichern kann, probiert einfach mal Bits für Bits abzufragen oder zum Beispiel auch mit Drahtseilen nachher auseinanderzusagen, einfach mit Spitzen machen und die mit Hilfe von Auftriebskörpern einzeln nachher abzuschleppen, wenn man sie wieder hätte können, flott machen und schwimmfähig, oder ob man es dort probiert als Ganzes. Aber das werden jetzt die Experten von Smith entsprechend vor Ort abklären und natürlich auch entsprechend dem Risiko, wie Zeitfaktor bezüglich dem Wetter und den Kosten, die entstehen, wenn man es jetzt im Moment machen kann oder was man allenfalls nicht, wenn es eben weiter abgesunken wäre und wie es dann weiterging.
Niklaus Gelbke, Mare, Chefredakteur. Wie gefährlich ist das für die Leute? Sie haben vorher eben gesagt, die Firma Smith ist führend und die schickt ihre Leute auch dann, wenn die Mannschaft schon lange nicht mehr drauf ist. Wie gefährlich ist das Manöver?
Ach, das ist natürlich immer Risikoabschätzung. Die wissen sehr genau, was sie machen, aber es bleibt natürlich immer das Restrisiko dabei. Vor allem bei so einem grossen Schiff, was auf so einem Abhang steht, gibt es immer Risiko von Verletzungen. Das müssen sie jetzt sehr genau einschätzen. Die messen zurzeit die Verschiebung vom Schiff mit Laser, sodass ihr den Zentimeter könnt feststellen könnt. Aber auch da bleibt das Risiko, man weiss nicht, wie Herr Litschi schon gesagt hat, die vorbeschädigte Struktur vom Schiff, wie weit die jetzt beschädigt ist, wie stabil das Schiff an sich, in sich noch ist. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass das Schiff noch dann instabil wird. Das ist für die Leute, die daran arbeiten, jetzt für die Taucher lebensgefährlich. Ist aber auch dann fürs Mittag natürlich nicht ganz einfach, weil es einfach nicht wirklich sehr stabil liegt. Und bei immer Möglichkeit besteht, dass die Konstruktion in sich oder der ganze Schiff nochmal in Bewegung geraten. Aber was Herr Litschi gesagt hat, das hängt natürlich sehr stark vom Wetter ab. Man darf nie vergessen, als Landmensch wie mir, dass die Kräfte im Meer, die Wellen, sind eine unglaublich starke Energie. Die kann man sich meistens gar nicht vorstellen als Laie. Und wenn es einen grossen Seegang gibt, dann gibt es auch Möglichkeiten, dass das Schiff sich so verschiebt und einzelne Teile der instabilen Konstruktion inzwischen aufgrund von dem Unfall sich so verschieben, dass auch die Retter und auch die Leute, die aufs Mittag dann das auseinandernehmen oder versuchen zu bergen, natürlich auch mit Sachen konfrontiert sind, wo sie nicht genau wissen, was passiert. Aber ich gehe da davon aus, dass sie natürlich genau wissen, was es macht und das Risiko natürlich minimieren.
Und sie wissen auch genau, dass sie unglaublich viel Geld verdienen, oder, bei dieser Bergung?
Ja, das MITAG ist berühmt dafür, überhaupt alle Schlepperorganisationen, dass es wahnsinnig viel Geld nimmt, weil es ist oft so, dass die letzte Rettung für das Schiff und für die Ladung vom Schiff Schlepperfirma ist. Und ganz traditionell, seit hunderten von Jahren, sind Schlepper in der Tat meistens sehr reich und in so einem zweifelhaften Ruf, weil sie natürlich die Not ausnutzen und sagen, wir machen das schon, aber dann müsst ihr uns so und so viel Geld geben. Und Reedereien warten tatsächlich manchmal relativ lang, bis sie eine Schlepperorganisation fragen, zu helfen, weil die Abschleppkosten so enorm gross sind. Und gerade zum Mittag hat es fast ein Weltmonopol. Und das ist ein bisschen ein verruchter Ruf, weil es wahnsinnig viel Geld nehmen dafür und den Leuten gar nicht anders übrig bleibt, als die zu zahlen. Es ist nichts verboten, was sie machen natürlich, aber es ist halt durch die Monopolstellung und durch die Not, die ausgenutzt wird in dem Moment, dann hat es ein bisschen schlechter Ruf, und Mittag ist darum auch eine Firma, die nicht unbedingt wahnsinnig viel Publicity macht.
Es gibt, glaube ich, kein Ereignis auf dieser Welt, wo nicht die einen leiden und die anderen davon profitieren. Herr Gelbke, danke vielmals. Mare Verleger, Chefredakteur aus Hamburg, und auch Ihnen, Herr Vici, auf Bremen, alles Gute. Danke vielmals, dass Sie mit dabei gewesen sind im Treffpunkt. Und wir gehen weiter da bei uns in der Sendung. Und wir reden nochmal mit dem Ehepaar Wertmüller, mit der Natascha, die dabei war bei diesem Unglück, und mit dem Heinrich, der daheim war. Wie gehen sie weiter in den Alltag? Wie versuchen sie, das zu bewältigen, was sie erlebt haben?
So easy, when loving was a simple word, a callous line, the perfect song of fitting rhyme.
Das ist der Treffpunkt auf der Seite mit Tom Gäbel. So easy. Ja, so easy ist es nicht, wenn man etwas erlebt wie ein Ehepaar Wertmüller. Das Ehepaar Wertmüller ist im Kanton Zürich daheim, Natascha. Sie hat sich entschlossen, mit ihrer Mutter Ferien zu machen, war auf der Costa Concordia und hat das alles miterlebt, was wir jetzt in den Medien nachverfolgen können. Heinrich Wertmüller war in dieser Zeit daheim und hat telefonisch Kontakt mit seiner Frau bis zu dem Moment, wo sie gesagt hat, das war's. Heute sind sie bei uns im Studio, gesund, aber natürlich immer noch erschüttert von dem, was passiert ist. Frau Wertmüller, Sie sind Rechtsanwältin, Berufsalltag, überhaupt der Alltag. Wie gehen Sie weiter im Moment?
Ja, im Moment für diese Woche habe ich, soweit es geht, alles für die nächste Woche verschieben müssen. Und ich muss eigentlich sagen, als ich zurückkam, das ist wie eine Art vom Schock gewesen. Ich dachte, okay, jetzt schlafe ich mal am Sonntag aus und dann am Montag gehe ich ins Büro und zuerst bestelle ich alle meine Dokumente, die ich da verloren habe auf dem Schiff und so. Und natürlich betreue meine Klienten und so. Und dann sah ich, das geht eigentlich nicht.
Also Sie haben sich gleich müssen eingestossen.
Genau, ich habe das Ganze oder mich überschätzt oder die ganze Situation, das, was rein psychisch in einem läuft und wie sich das verhält, unterschätzt. Ja. Und dann eben kam es, zuerst ist man auch interessiert, was läuft, man ist auch mit dieser Berichterstattung interessiert, dann verliert man die Zeit, dann rufen viele und sagen, ja, wie geht es dir und so. Und da hat man eben diese doch schwere Anfälle, sage ich jetzt mal, wo man einfach sitzt und denkt, ja, jetzt, meine schönen Sachen sind verloren gegangen oder so, was eigentlich relativ unwichtig ist. Aber jedenfalls für diese Woche, ich war auch gestern bei meiner Ärztin und habe auch mit ihr das besprochen und so. Und sie kennt mich seit Jahren. Sie hat gesagt, Natascha spielt nicht auf stark, was du sonst bist, sondern man braucht Zeit, das zu verarbeiten. Und sie hat gesagt, sie dürfte diese Woche eigentlich nur an dich denken und so. Ja.
Herr Wertmüller, Sie haben das ganze Drama von daheim aus erlebt am Telefon. Sie selber sind Psychologe. Nehmen wir an, es kommt ein Ehepaar zu Ihnen in der gleichen Situation und sagt, was sollen wir machen? Was würden Sie denen raten?
Ich habe sie in der Nacht, wo das Ganze passiert ist, nach dem Telefon, wo es eben geheißen hat, jetzt ist fertig mit sogenannter einfühlsamer Rücksichtslosigkeit probiert. Was heisst das? Auf der einen Seite muss ich mich einfühlen, will ich mich einfühlen, und auf der anderen Seite kann ich nicht einfach zu allem Ja und Amen sagen. Das ist auch jetzt so. Wir leben immer in der Einstellung, wenn es Zeit ist, ist es Zeit. Und Gott sei Dank war es jetzt nicht Zeit gewesen. Und das ist einfach mal zu akzeptieren und gleichzeitig auch loszulassen. Mhm.
Aber Sie würden so einem Paar raten, beziehungsweise eben nicht sich selber, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen in so einer Situation?
Ich würde nicht raten. Ich würde sagen, lass einfach mal geschehen. Probier einerseits gegen innen und andererseits gegen aussen zu reden, zu kommunizieren und merke vorzu, ob du jemanden angehen will oder nicht.
Und Sie sind im Moment noch in dieser Phase, wo Sie das auf sich zulassen, wie Sie reagieren in den nächsten Tagen und Wochen. Verstehe ich das richtig?
Wir sind in der Phase, wo wir zum Beispiel jetzt auch gegen aussen kommunizieren wollen, aber wir tun auch viel gegen innen kommunizieren. Ich habe auf meiner Homepage ein Zitat vom Lao Tse, das heisst, es ist mehr wert, etwas einmal zu erleben, als tausendmal davon zu hören. Und jetzt haben wir etwas erlebt, was uns sicher stärker macht, erfahrener macht und möglicherweise auch milder im positivsten Sinn vom Wort macht.
Sie haben einander wieder gewonnen. Frau Wertmüller, Sie haben Ihren Mann eigentlich wie ein zweites Mal bekommen und umgekehrt. Haben Sie das Gefühl, das hat eine Auswirkung jetzt auch auf Ihre Liebe, auf Ihre Beziehung?
Ja, ich denke schon, nur das ist einem noch nicht bewusst, weil zuerst kommt die Logistik. Ja. Das sind eben die ersten 2-3 Tage, wo man stark weitergeht und ganz robotermäßig alles bestellt, was man verloren hat und denkt, oh ja, das brauche ich und so. Aber ich spüre und ich denke, die Zeit kommt erst, wenn man in sich hineingeht, dass man eben, man kann nicht solche Situationen mit jedem erleben, man kann auch solche Situationen nicht täglich und zum Glück erlebt man sie nicht täglich und das ist sicherlich, dass die zwei Menschen, sei es auch getrennt, nicht gemeinsam, aber die gleiche Situation aus eigenem Blickwinkel erlebt haben und in der Beziehung sind, dass das unheimlich dann die Bindung stärkt, weil das ist etwas, was wir zusammen und gemeinsam erlebt haben.
Ich wünsche Ihnen die Zeit miteinander, dass Sie den Blick gegen aussen und gegen innen haben können. Wir haben noch ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern. Das machen wir noch vor den 11 da bei uns im Treffpunkt. Und jetzt gibt es Musik von der Tina Turner. What's love got to do with it? Was für eine Frage.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. You must try to ignore that it means more than
thank you.
12 Minuten vor den 11 ist es. Wir haben Gäste da bei uns im Treffpunkt heute Morgen auf der Seis, wo das Unglück bei der Costa Concordia überlebt haben. Die Frau Wertmüller, die da ist, zusammen mit ihrem Mann, der es von daheim aus miterleben hat müssen. Und wir haben bei uns auch zu Gast den Willi Rechsteiner. Der Willi Rechsteiner war von 1957 bis 1967 auf hoher See gewesen, seitdem und vorher schon ein grosser Fan von Schiff und weiss fast alles drüber. Der Marc Schindler, der Produzent von dem Treffpunkt, hat in dieser Zeit, wo wir da Gespräche geführt haben, immer wieder geschaut, was mailmässig ins Studio reinflattert. Marc, da sind doch einige Fragen auch noch an unsere Gäste gekommen.
Ja, und jetzt gerade an Herrn Rechsteiner ist so eine technische Frage, wo sich der Rudi Brunner kann sich's einfach nicht erklären. So moderne Schiff, schreibt er, sind doch ausgerüstet mit GPS und die müssten doch, fast wie auf einem Bildschirm, müssen wir doch jeden Felsen sehen, der da ist. Wieso gibt's da nicht einen Alarm oder irgendwas? Wieso kann man das denn nicht verhindern, oder? Wenn technisch die Schiffe doch so gut ausgerüstet sind.
Also die Ausrüstung, die ist maximal ausgerüstet. Da kann es also praktisch nichts passieren, aber dass so ein menschlicher Fehler, ich möchte das nochmal wiederholen, das ist ein einmaliger Fall, dass so ein menschlicher Fehler passiert und die Leute haben ein riesen Glück im Unglück gehabt und so, dass es einzig und richtig gemacht worden ist, dass der Kapitän den Kurs aufs Land genommen hat. Sonst, wenn das draussen passiert wäre, wo es tiefer ist, 60, 100 Meter, da hat die ganze Rettungsmassnahme wahrscheinlich total anders ausgesehen. Und über das GPS und so, wenn der Kapitän den Kurs einschlägt, er hat ihn eingeschlagen. Und so ist das in der Seekarte alles drin. Und am 14. August 2011 ist das Schiff genau gleich dort durchgefahren, aber wahrscheinlich ein bisschen weiter raus bei dem Felsen, sonst wäre es wahrscheinlich dort schon passiert.
Gerade anschließend ist da die Frage von einer Familie. Die haben jetzt gerade bei dieser Schifffahrtsgesellschaft Costa für die Herbstferien schon gebucht und haben jetzt aber Angst bekommen und fragen sich, ist das ein Problem von dieser Schifffahrtsgesellschaft? Sollen sie überhaupt gehen? Sie sind einfach total verunsichert. Können Sie da etwas allenfalls sagen dazu?
Das ist verständlich, dass die Leute verunsichert sind, weil da auch Emotionen dabei sind. Aber es ist wirklich, man muss einfach sagen, das ist ein einmaliger Fall. Und die Schiffe sind nicht in einem Lottozustand oder so, sind eben ausgerüstet. Und ich würde empfehlen, die Reise trotzdem machen.
Dann kommen eben auch noch viele Fragen an die Frau und den Herrn Wertmüller, also vor allem die Frau Wertmüller, die mit auf der Costa Concordia dabei war. Marc, was sind da so die Fragen?
Also wir haben da sogar ein Mail bekommen von einem Ehepaar, das selber auf dem Schiff war. Es ist nur Ursula Bieri, die das geschrieben hat. Und sie sagt einfach, für sie sei jetzt klar, jetzt müsse irgendwie Schadenersatz kommen, wie sie jetzt weiter gehe. Und in dem Zusammenhang, wie sieht denn das bei Ihnen aus? Steht das auch zuvorderst?
Eben nicht. ich wurde schon von der TUI kontaktiert worden und aufgefordert, so eine Liste der Gegenstände, der verlorenen Gegenstände zu machen. Aber irgendwo stand das nicht im Vordergrund. Ich habe es mir selber jetzt als Hausaufgabe gesagt, ich mache das bis zum Wochenende beziehungsweise bis zum Ende der Woche. Mache und versuche, so eine Liste aufzustellen und sich an jeder Gegenstand überhaupt zu erinnern, den ich da dort im Koffer gehabt habe. Aber ja, ich denke schon darüber nach, wie gesagt, es wird sich auch sammeln, zum Beispiel bei den Bestellungen von Kreditkarten oder jetzt eben gestern halbtags oder sowas, mal 30, mal 50 Franken, mal eben Kombipass, Identitätskarte 128 und so, das sind auch die Sachen, die man dann in diese Schadenersatzliste, sagen wir jetzt mal so, oder als Schadenersatz fordern muss, weil da sind da die verursachten Kosten, die durch diesen Unfall verursacht worden sind. Ja.
Und dann noch eine letzte Frage von einer Eva von Redding. Sie hat gehört, dass Sie im Verlauf dieser Sendung erzählt haben, dass Sie ja mit Ihrer Mutter zusammen auf dem Schiff sind gewesen. Und sie hat dann wie nichts mehr gehört und nimmt Wunder, geht es Ihrer Mutter auch so weit wieder gut und wünscht Ihnen schon mal alles Gute für die Zukunft.
Ja, danke. Danke für die Anfrage. Meiner Mutter geht es zum Glück gut. Ich war auch erstaunt, dass eine 74-jährige Frau das so gut überstanden hat. Sie ist eigentlich nur schwer erkältet, aber gut, das ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Und der Biss der Frau, die sie in der Panik gebissen hat, das wird sich jetzt auch, lässt sich heilen. Ja.
Also sie ist gebissen worden?
Sie ist in der Panik, ja, als wir da auf der Seitenwand des Schiffes klettern mussten über die Aluminiumleiter. Als wir so zerdrückt von der Menschenmenge waren, sie wurde von einer Frau unter anderem, man hat sich auch die Haare zerrissen und so weiter, und sie wurde schön im oberen Arm von einer Frau gebissen worden. Und dann, man sieht schön einen Abdruck. So.
Wir schliessen uns an dem Mail von dieser Hörerin an, Frau Wertmüller, Ihnen, Ihrer Mutter und auch Ihnen, Heinrich Wertmüller, alles Gute, danke vielmals, sind Sie im Studio gewesen. Auch Herr Rechsteiner, merci vielmals als 77-jähriger Seebär bei uns da zu Besuch im Treffpunkt. Ja. Danke Ihnen vielmals. Alles zur Costa Concordia, das finden Sie auch bei uns im Internet, drs1.ch. Wir tun Sie natürlich laufend auch in den Nachrichten weiter informieren. Treffpunkt Woche, die schliessen wir morgen Freitag zwischen 9 und 11, leidenschaftlich ab. Leidenschaft. Das heisst ja, sich ganz zu investieren, sich mit Haut und Haar etwas zu verschreiben, sei es einer Person oder einem Hobby oder eben auch einem Beruf. Und wir schauen uns die Leidenschaft mit all ihren Facetten an, suchen leidenschaftliche Menschen. Wer weiss, vielleicht sind ja Sie so jemand, der sagt, für das Hobby investiere ich alles. Habe auch schon recht Ärger gehabt damit. Zum Beispiel mit der Familie, weil ich mich eben so für das Hobby investiere. Dann schreiben Sie uns, wenn Sie so eine Leidenschaft haben zwischen Passion und Versessenheit, an studio@drs1.ch. Wir freuen uns auf Sie.
Sitting round drinking down at the Starlight Bar. One of them says, you know I've been thinking. Other one says, that won't get you too far. He says, this is your life and welcome to it. It's just working and drinking and dreams. Ad on TV says, just do it. Hell, just a couple of zeros, just a couple of down and outs. But movie stars and football heroes, what have they got to be unhappy about? Yeah. So they turn to the bartender, Sam, what do you think? What's the key that unlocks that door? Sam don't say nothing, just wipes off the bar, and he pulls them a couple more. 'Cause the secret of a life isn't Sam's martinis. The secret of a life isn't Maryland's eyes. The secret of a life isn't Monday night football, Rolling Stones records, Mom's apple pies. Sunday paper says, boys, you're on the wrong track. The secret of life is there ain't no secret, and you don't get your money back. Hey, the secret of life is
secret of a life is to try not to hurry. Don't wait, don't wait. The secret of a life is a good cup of coffee. The secret of a life is keep your eye on the ball. The secret of a life is to find the right woman. The secret of a life is nothing at all. Sitting round drinking down at the Starlight Bar. One of them says, you know, I've been thinking. Other one says, that won't get you too far.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.